supimos que el camino iba a ser duro, pero lo que no podemos es volver atrás. ¡No!
Es wird kein leichter Weg sein, ruft der argentinische Präsident Javier Milei hier seinen Anhängern auf Feuerland im Süden Argentiniens zu. Bei seinem Besuch im letzten Jahr war die Stimmung dort schon angespannt. Das Überleben vieler Fabriken steht hier auf dem Spiel. Lassen Sie nicht locker, ermuntert Milei die Menschen. Es kann kein Zurück geben. Die Frage ist nur, wie sieht das vorwärts aus, also die Zukunft?
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katja Bigalke. Hi. Ja, das ist in der Tat ein ungewöhnliches Experiment, das Argentinien da gerade durchführt. Während die USA und Europa ja im Moment darüber diskutieren, wie sich die heimische Produktion gegen billige Konkurrenz, zum Beispiel aus China, schützen lässt, geht Argentinien den entgegengesetzten Weg. Also Zölle werden gesenkt, Importe erleichtert, Sonderwirtschaftszonen dereguliert. Auf Feuerland, wo sich ein wichtiges Zentrum der Elektronikindustrie etabliert hat, da wirkt sich das besonders aus. Unsere Reporterin Lisa Pausch hat sich hier umgehört.
An der südlichsten Spitze Amerikas, im äußersten Süden von Argentinien, auf der Insel Feuerland, wo der Wind über den Atlantik an die Küste peitscht und die Menschen selbst im Sommer eine Jacke tragen, da sitzt ein Mann Anfang April in einer Fabrik und liest ein Buch über das Glück. Pablo Sigot ist Anfang 40. Er trägt ein Amulett um den Hals mit dem Benediktus-Segen, der vor Unheil bewahren soll. Er sitzt an diesem Werktag auf einer Bank, weil die Fließbänder in der Fabrik stillstehen. Seit nun schon 3 Monaten.
A veces no es fácil, porque tu cabeza sigue trabajando. A veces no puedes dormir.
Das ist nicht so einfach, weil dein Kopf weiterarbeitet. Manchmal kannst du nicht schlafen, weil du nicht weißt, was du jetzt machen sollst und wo. Eben habe ich mit den anderen gesprochen. Sie sind wie eine Familie für mich. Das zerbricht einen. Wir haben hier gelacht, Spaß gemacht, Musik gehört. Jetzt ist alles still.
Fast 20 Jahre hat Pablo Sigot in Rio Grande, der südlichsten Industriestadt der Welt, Klimaanlagen gebaut. Er will sie mir zeigen. Viele Leute in Argentinien, sagt er, denken, sie steckten hier nur Teile zusammen. Doch die Arbeit sei durchaus komplex.
Das hier ist die Leiterplatte. Und das hier sind die größeren Teile, die wir von Hand draufpacken, die die Maschine nicht einsetzt. Wir setzen sie ein und dann läuft die Platine durch einen Ofen, der die Teile lötet.
Mit seinen vielen Fabriken, insbesondere für Klimaanlagen, Fernseher, Smartphones oder früher auch Mikrowellen, Waschmaschinen und Laptops, war Feuerland lange der Inbegriff des amerikanischen Traums im eigenen Land. Es gab hier tausende sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze und damit die Chance auf sozialen Aufstieg. Pablo Sigot wuchs in einem Vorort von Buenos Aires auf. Er arbeitete nach der Schule bei McDonald's, sagt er. Dann in einem Callcenter, bis ein Bekannter ihm von Feuerland erzählte. Sein Bruder hatte da schon das Land verlassen für einen Job bei Siemens in Deutschland.
Ich wusste kaum etwas über Feuerland. Ich wusste, dass es hier Fabriken gibt. In der Schule hatten sie uns beigebracht, dass da Indios lebten. Und Feuerland? Weil sie vom Feuer lebten? Man weiß es nicht. Und wenn man dann herkommt, dann ist alles anders. Die Fabriken, der Wind, der Schnee, die niedrigen Temperaturen. In Buenos Aires ist es hektisch und voller Lärm und Hupen. Hier ist es ruhig, es gibt keine Diebstähle. Man lebt gemächlicher, ruhiger. Man kann sich weiterentwickeln. Es ist fast wie in einem anderen Land.
Indigene Völker wie die Selknam oder Yamana lebten auf Feuerland, bevor europäische Siedler sie Ende des 19. Jahrhunderts vertrieben und töteten. Nur wenige überlebten. Es ist ein Teil der Geschichte, der in Schulen lange verdrängt wurde. Nach dem Völkermord prägte der Staat die Erzählung eines wilden und leeren Südens, der besiedelt werden musste. Der erste Versuch mit einer Strafkolonie scheiterte. Der nächste war erfolgreicher. 1972 entstand die Sonderwirtschaftszone Feuerland. Hohe Zölle und Steuererleichterungen schützten insbesondere Elektrofabriken. Es lohnte sich nun, Teile oder ganze Bausätze aus Südostasien zu importieren, sie über 2000 Kilometer vom Hafen in der Hauptstadt bis in den Süden zu fahren, dort zusammenzubauen und wieder zurück in die Hauptstadt zu bringen für den Verkauf im Land. Es ging dabei auch um Geopolitik, sagt Anna Weinmann, die Sprecherin der feuerländischen Industrie.
Hola. El fin último que tiene la fabricación.
Das eigentliche Ziel der Produktion an diesem ziemlich unwirtlichen, abgelegenen Ort mit einem so feindlichen Klima ist es, eine lebendige Wirtschaft aufzubauen, die dafür sorgt, dass sich die Menschen dort dauerhaft niederlassen und so auch die Souveränität gestärkt wird. Vor dem Industrieregime lebten nur etwa 13.000 Menschen auf Feuerland. Heute sind es inzwischen fast 200.000 Einwohner. Man kann also sagen, das hat im Grunde funktioniert.
Auf Feuerland sollten Argentinier und Argentinierinnen leben, auch weil Argentinien mit diesem Stück Land seinen Anspruch auf Teile der Antarktis und die Falklandinseln begründet. Mit den Elektrofabriken kamen sie. Bis zu 30 gab es zu Hochzeiten. Am sogenannten Ende der Welt entstand eine Mittelschicht, die wie Pablo Sigot ein gutes Leben führen konnte.
Ich bin hier für einen Sueño de tener mi independencia, tener lo mío.
Ich bin hierher gekommen, weil ich den Traum hatte, unabhängig zu sein, mir etwas aufzubauen, zu wachsen. Ich hatte eine Menge Hoffnungen. Und Feuerland hat sie mir nach und nach erfüllt. Ich habe mich weiterentwickelt, hatte eine Familie. Ich konnte erreichen, was viele Menschen nicht erreichen können. Ein Grundstück, ein Auto, noch ein Grundstück und noch ein Auto. Wir konnten reisen nach Chile, Brasilien, Uruguay. In ganz Argentinien sind wir mit dem Auto umhergefahren. Und dann verliert man alles, nach und nach.
Argentinien steckt, was die Wirtschaft betrifft, gerade in einem radikalen Wandel. Womöglich dem radikalsten der Welt. Eine der weltweit am stärksten geschützten protektionistischen Volkswirtschaften soll in kurzer Zeit zum Musterschüler des Freihandels werden. Das ist zumindest der Plan von Argentiniens Präsidenten Javier Milei, einem Ökonom und selbsternannten Anarchokapitalisten, der immer wieder predigt, dass der Markt allein schon alles regeln wird.
Ich werde Argentinien zum freiesten Land der Welt machen. Weißt du warum? Weil es so zum wohlhabendsten Land der Welt wird.
Weltweit verfolgen nun Ökonominnen und Ökonomen dieses Experiment mit offenem Ausgang. Als Milei vor 2,5 Jahren angetreten ist, steckte die argentinische Wirtschaft in der Krise. Die Inflation stand bei über 200% im Jahr. Milei schaffte es, sie auf 30% zu senken. Er stabilisierte den Staatshaushalt, erreichte den ersten Haushaltsüberschuss in 15 Jahren und öffnete das Land für Importe. Politiker, die die argentinische Industrie weiter schützen wollen, nannte Milei Diebe.
Es wäre für sie am besten gewesen, die Wirtschaft zu öffnen. Das hätte mehr Wohlstand gebracht und ihnen mehr Stimmen. Aber sie haben es nicht getan. Und nach dem Offenbarungsprinzip heißt das dann, die, die die heimische Industrie verteidigen, sind Diebe. Zum Glück sind wir gerade dabei, sie uns vom Hals zu schaffen. Diese Leute, die mit billigem Pseudonationalismus den Diebstahl von Politikern und Unternehmern rechtfertigen.
El robo de políticos y de empresarios prebendarios.
Tatsächlich war vieles, was in Argentinien hergestellt wurde, nicht nur auf Feuerland, bislang teurer als in Nachbarländern oder in Europa. Nicht nur Fernseher, Klimaanlagen und Handys, sondern auch Putzlappen, Kochtöpfe, Pullover oder Schränke. Jetzt boomt das Geschäft von Shoppingplattformen wie Temu, Shein oder Amazon. Und zum ersten Mal kommen internationale Modeketten ins Land. Immer mehr argentinische Firmen stellen auf Importe um, etwa von Autoteilen, Turnschuhen, Thermoskannen oder sogar Bonbons. Im verarbeitenden Gewerbe sind in den ersten beiden Jahren unter Javier Milei 100.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Vieles ist so günstig wie nie, doch die Binnennachfrage ist eingeschlafen. Auf Feuerland sind nicht mehr alle, aber immer noch einige Produktionszweige geschützt, doch unklar ist, wie lange das noch so bleibt. Immer mehr Fabriken entlassen Arbeiter oder schicken sie in den Zwangsurlaub. Dazu kommt, Die Regierung hält den argentinischen Peso so stark, dass sich Importe so oder so immer mehr lohnen. Pablo Sigot und seine Kollegen haben ihre Fabrik aus Protest seit Wochen besetzt. Sie haben die Eingänge mit Paletten versperrt. Die Fabrik soll intakt bleiben für den Fall, dass sie noch gerettet wird. Alle 3 Stunden wechseln sie sich mit der Wache ab. Gerade kocht ein Mann einen Eintopf. Kartoffeln, Hühnchen, Nudeln. Auch in der Fabrik gibt es einige Arbeiter, die den Kurs des rechtslibertären Präsidenten unterstützt haben, sagt Pablo Sigot.
Ich gebe zu, in der ersten Runde habe ich ihn auch gewählt. Aber dann habe ich viele Sachen gesehen und meine Meinung geändert. Es gab die Hoffnung, dass sich einige Dinge ändern. Ich gehöre keiner politischen Partei an. Ich versuche einfach zu analysieren, was passiert. Es gab eine sehr hohe Inflation. Man möchte Vorhersehbarkeit, unabhängig von der Regierung, auch berufliche Sicherheit. Argentinien ist ein wunderschönes Land, aber leider ruiniert die Politik vieles davon. Das macht einen müde.
3 Wochen später fliegt er in die Hauptstadt Buenos Aires. Der Kongress hat Leute aus Fabriken im ganzen Land eingeladen, damit sie vor dem Wirtschaftsausschuss sprechen.
Buenos días, ¿cómo están?
Die Sitzung wird auf YouTube übertragen. Ein Textilunternehmer beklagt sich, dass Argentinien, was Zölle angeht, gerade ganz anders vorgeht als große Industriestaaten. Frankreich arbeite schon an einem Anti-Fast-Fashion-Gesetz. In den USA habe Donald Trump Zollfreiheit für kleine Pakete aufgehoben. Und in der EU kostet ab kommendem Juli jedes Billigpaket aus Nicht-EU-Ländern 3 Euro extra. Als Pablo Sigot spricht, schwankt er zwischen Wut und Tränen. Sie könnten nicht weiter warten. Zum ersten Mal habe er Schulden, die er nicht bezahlen kann. Sie sollten sich neu erfinden, sage man ihnen. Sie sollten Uber fahren. Doch das machten jetzt alle. Ein Abgeordneter von Milleys Partei, La Libertad Avanza, antwortet.
In dem Moment, in dem man einen Cambio de Modelo.
Wir erleben gerade, wie sich das Wirtschaftsmodell wandelt. So wie wir es schon viele Male in der Geschichte gesehen haben, zum Beispiel beim Übergang von Pferdekutschen zu Autos. Damals entstanden Millionen neuer Jobs in der Automobilindustrie, während die Kutschenbauer arbeitslos wurden. Heute bringen wir einen Wandel. Natürlich ist dieser Prozess schmerzhaft, das leugnen wir nicht. Aber wir sind überzeugt, für ein wettbewerbsfähiges Argentinien, in dem wir noch besser leben, müssen wir die Wirtschaft öffnen und der Technologie den Weg ebnen.
Der argentinische Präsident kann zwar Erfolge vorweisen. Die Wirtschaft erholt sich tendenziell und Analysten erwarten, dass sie in diesem Jahr trotz des Einbruchs in der Industrie insgesamt um 3% wachsen wird. Das liegt vor allem an dem Boom in der Öl- und Gasförderung, im Bergbau und in der Landwirtschaft. Diese Sektoren sind laut Milei zusammen mit der Technologiebranche die Zukunft der Wirtschaft. Milei lockt ausländische Großinvestoren mit geringen Auflagen und Steuern ins Land. Der US-Konzern OpenAI will offenbar ein riesiges Rechenzentrum in Patagonien bauen. Das Modell von Feuerland halten Kritiker im Vergleich für hinfällig. Die Weltbank nennt es in einem aktuellen Bericht als Beispiel für gescheiterte Industriepolitik und beruft sich dabei auf den argentinischen Ökonomen Juan Carlos Alac.
Porque no ha logrado el objetivo de desarrollar una industria sustentable.
Sie haben es nicht geschafft, eine nachhaltige Industrie aufzubauen. Die Kosten sind enorm. Anstatt dass man das fertige, importierte Produkt ins Land bringt und Zölle sowie Mehrwertsteuer darauf einnimmt, wird es zerlegt nach Feuerland gebracht und bringt so nichts ein. Dieser Unterschied bedeutet, dass dem Staat etwa 1 Milliarde Dollar an Steuereinnahmen entgehen für 10.000 Arbeitsplätze.
Der Ökonom sagt, die Unternehmen auf Feuerland hätten keinen Anreiz gehabt, sich weiterzuentwickeln und zu investieren. Er schlägt vor, dass Feuerland noch mehr Geld mit dem Tourismus verdienen könnte. Andere sagen, man könnte so wie in Chile Lachs züchten. Ein Verbot dazu wurde vor kurzem aufgehoben. In den Handelskammern auf Feuerland heißt es, man könnte zudem mit der Nähe zur Antarktis gutes Geld verdienen. Bisher ist das Nachbarland Chile der zentrale Logistikhub für die Versorgung internationaler Basen. Der Staat arbeitet dort mit Privaten zusammen. Argentinien hat zwar viele eigene Basen in der Antarktis und betreibt Forschung, hat aber bislang nicht groß daran verdient. Auf einer Landzunge, die vor Ushuaia in den Beagle-Kanal hineinragt, führt Roberto Valdés in einer Daunenjacke zu einer großen Halle.
Wir betreiben hier eine Beechcraft B-200, ein Flugzeug, das auf Schotterpisten oder etwas Schnee landen kann. Das nutzen wir jetzt, um in die Antarktis zu fliegen.
Im Februar dieses Jahres haben er und seine Geschäftspartner den ersten argentinischen kommerziellen Flug in die Antarktis durchgeführt.
Das war unser Traum, Feuerland mit der Antarktis zu verbinden. Etwas, was chilenische Firmen schon lange machen. Endlich hat auch Argentinien dieses Jahr beschlossen, seine Türen zu dem weißen Kontinent zu öffnen. Das hing alles von einer politischen Entscheidung ab. Die Antarktis gehört ja keinem Land speziell, es gibt ein Abkommen. Und die Länder öffnen oder schließen den Zugang. Diese Regierung hat jetzt verstanden, wie private Unternehmen hier arbeiten können. Chile macht mehr als 200 Flüge pro Jahr mit privaten Flugzeugen. Das ist natürlich ein großes Geschäft.
Es gibt Ideen, wie es auf Feuerland und in ganz Argentinien weitergehen kann. Doch sowohl Unternehmer als auch Arbeiter warten darauf, dass der Präsident erklärt, wie der Wandel genau aussehen soll. Gibt es Fördergelder, Umschulungen? Milei hat keinen Fahrplan vorgelegt, kritisiert der Ökonom Juan Carlos Halak.
Er hat keinen eigentlichen klaren Plan für die Produktion im Land, außer der Hoffnung, dass die Wirtschaft von selbst aufblüht, wenn man die Grundlagen dafür schafft. Stabilität, Zugang zu Krediten, also alles, was sich aus einer stabilen Makroökonomie ergibt. Sie nennen das gern einen Industrie- oder Produktionsplan. Meiner Meinung nach reicht das nicht. Es braucht Unterstützung bei Innovation, Exporten, Ausbildung, Unternehmertum und auch im Tourismus. Aber in vielen dieser Bereiche wurde die staatliche Unterstützung zurückgefahren.
Es ist unklar, was mit den Menschen passiert, die jetzt ihre Arbeit verlieren. Der Export von Rohstoffen, von Öl und Gas, Lithium oder Kupfer sowie Soja, Mais oder Fleisch schafft im Verhältnis zum investierten Geld deutlich weniger Arbeitsplätze als die Industrie. Und oftmals streichen ausländische Konzerne den großen Gewinn ein. Pablo Sigotte überlegt, ob er sein Haus verkauft und sein Glück woanders sucht. Er schläft schlecht, sagt er. Doch er hat einen Weg gefunden, inmitten dieses Umbruchs Ruhe zu finden. Beim Eisbaden. Das geht an der südlichsten Spitze Amerikas besonders gut.
Das entspannt einen ziemlich, gibt einem Ruhe. Plötzlich wird alles still und das ist etwas ganz anderes. Man hört nur das Rauschen des Meeres. Mann, hat mich das entspannt.
Ja, in Feuerland zeigt sich gerade sehr konkret, was passiert, wenn ein Land seine Industrie plötzlich dem globalen Wettbewerb aussetzt. Viele Produkte, die früher in Argentinien selbst hergestellt wurden, die kommen inzwischen deutlich günstiger aus dem Ausland, oft aus China. Doch die Volksrepublik, die ist in Südamerika längst nicht nur Lieferant billiger Waren. China baut hier auch Häfen, vergibt Kredite, kauft Rohstoffe und investiert auch massiv in die Infrastruktur. Welche Folgen das für die Länder der Region hat, darüber spreche ich jetzt mit unserer Lateinamerika-Korrespondentin Anne Herberg. Hi Anne.
Hallo.
Anne, wenn man mal von Argentinien auf Südamerika insgesamt schaut, ist dann das, was wir gerade auf Feuerland erleben, also dieser Druck auf heimische Industrie durch billige Importe, ist das ein argentinischer Sonderfall oder ist es schon ein größeres regionales Problem?
Ich würde sogar sagen, es ist ein weltweites Phänomen, dass natürlich Industrien durch Billigimporte unter Druck geraten. Aber in Südamerika ist es natürlich nochmal ganz besonders so, weil die gesamte Region ja eine große Deindustrialisierung erlebt, beziehungsweise die Länder, die überhaupt mal einen Industrialisierungsprozess angestoßen haben. Und das sind eben vor allem ja Brasilien, Kolumbien, Argentinien, also Ländern, die eine eigene Industrie aufgebaut haben. Und in Argentinien kommt jetzt noch dazu, dass es eine sehr protektionistische Struktur war in den letzten Jahren, dass sozusagen die Industrie geschützt wird durch Zölle, durch Handelsbarrieren. Und dass diese Industrie einfach teilweise nicht wettbewerbsfähig ist, wenn dann billigere Produkte von außen reinkommen, das ist einfach so. Und das erleben wir auch beispielsweise in Brasilien, wo ich gerade bin. Da ist die Industrialisierung des Landes zurückgegangen in den letzten Jahren stark. Und das liegt aber nicht nur an China, aber eben natürlich auch.
China spielt ja, wenn man auf den südamerikanischen Kontinent guckt, so eine doppelte Rolle. Also einerseits kommen da günstige Produkte aus China auf die Märkte. Gleichzeitig investieren chinesische Firmen aber auch massiv in Häfen, in Energie oder auch in Rohstoffe. Wie wird denn diese Rolle in Südamerika wahrgenommen? Eher als eine Chance oder auch als so eine neue Form der Abhängigkeit?
Also mein Eindruck war immer, dass es von uns mit einem europäischen Blick sehr viel kritischer wahrgenommen wird als in Südamerika selbst, dass die Rolle Chinas dort eher positiv gewertet wird und eher als Chance. Also das habe ich beispielsweise in Peru erlebt. Da haben wir berichtet über den großen Megahafen, den ein chinesisches Unternehmen und damit im Grunde der chinesische Staat dort hochgezogen hat, nämlich den Hafen Chancay. Das ist die erste Brücke, direkte Brücke von Südamerika nach Asien. Das erleben wir aber auch beispielsweise hier in Brasilien, wenn China mittlerweile Elektroautos in Brasilien baut und damit auch Versprechen von Arbeitsplätzen verbunden sind. Diesen Blick auf, oh, wir machen uns abhängig von China, den gibt es hier weniger, weil man in Südamerika schon erlebt hat, mit einer anderen Großmacht, ich sage mal der USA, nicht nur positive Erfahrungen zu machen. Auch dort hat man eine Abhängigkeit sehr stark gespürt und man hat auch eine politische Abhängigkeit und eine ideologische Abhängigkeit sehr stark gespürt. Und das wurde nicht immer positiv wahrgenommen. Und China tritt ganz anders auf und zwar sehr zurückgenommener. Also sie drängt den Ländern nicht gleichzeitig mit der Handelsbeziehung die politischen Abhängigkeiten mit auf, obwohl das natürlich durch die Hintertür durchaus auch mit reinkommt.
Du hast ja diesen Hafen gerade schon erwähnt in Peru. Der steht ja schon symbolisch für das, was China in Südamerika vorhat und auch macht. Und natürlich beobachten die USA diese Konkurrenz, die sie da bekommen auf dem Kontinent, auch mit ganz schön viel Nervosität. Wie nimmst du das denn da gerade wahr?
Na, ich glaube, die USA haben Südamerika lange Zeit komplett vernachlässigt und China hat die Chance gesehen und hat sehr, sehr viel investiert in Infrastruktur, in Handel, aber es wurden auch Kredite vergeben. Das heißt, die wirtschaftliche Abhängigkeit oder die wirtschaftlichen Zusammenarbeit gerade hier in Südamerika mit China ist extrem groß. Sie ist ja für die meisten Länder wirklich mittlerweile, ist China der größte Handelspartner und das ist eben auch so in Peru. Das ist sowieso das Land gewesen, wo China als allererstes in Südamerika Fuß gefasst hat. Und dieser Hafen ist jetzt natürlich das größte symbolische Projekt, obwohl China in Peru auch schon in der Kupferindustrie extrem aktiv ist und ein wichtiger Handelspartner, Investitionspartner etc. So, dieser Hafen hat jetzt das Misstrauen der USA aber geweckt, denn sie fürchten beispielsweise, dass dieser Hafen nicht nur eine Handelsroute eröffnet, die Konkurrenz über die USA ausschaltet, sondern dass dieser Hafen auch militärisch genutzt werden könnte in Südamerika und dass China so seine geopolitische Macht noch weiter ausbauen könnte, und zwar in der traditionellen Einflusszone eben den USA. Und das wurde auch ganz deutlich jetzt beim Wechsel des Botschafters in Peru, dem letzten US-Botschafter, der in seiner Antrittsrede ganz klar deutlich gemacht hat, dass sein Ziel ist, China aus der Region zurückzudrängen. Die USA baut die militärische Zusammenarbeit mit Südamerika auf. Was Investitionen allerdings angeht, sind sie einfach nicht so präsent. Und ein Experte hat das mal so zusammengefasst, das fand ich ganz interessant. Es ist im Grunde die umgekehrte Beziehung wie im Kalten Krieg. Heute kommen die USA eher mit Ideologie und China kommt mit konkreten wirtschaftlichen Versprechungen. Und das Resümee ist, dass viele Länder Südamerikas, übrigens auch Argentinien, Chile, Peru, Brasilien, so eng mit China wirtschaftlich verflochten ist, dass sie das im Grunde gar nicht mehr zurückdrehen können und auch nicht wollen.
Viele Länder dieser Region exportieren ja heute schon vor allem Rohstoffe nach China, wenn ich das richtig sehe. Also da geht es um Lithium, um Kupfer, um Soja, aber auch um Öl und importieren dann aber im Gegenzug Industrieprodukte aus China. Besteht denn da nicht die Gefahr, du hattest das eben auch schon angedeutet, dass Südamerika eigentlich langfristig dadurch in dieser Rolle des Rohstofflieferanten feststeckt?
Ja, das ist total real, diese Gefahr. Und das zeigt sich ja jetzt schon. Also ich hatte Brasilien vorher angesprochen, wie dort der Anteil der Industrie am Bruttoinlandsprodukt immer weiter zurückgeht und der Anteil der Agrarwirtschaft und damit auch der ja rohstoffexportierenden Industrie natürlich immer weiter anwächst. Und dass man eben auch sagt, okay, es wird hier Soja, Öl, Lithium exportiert, aber die Hochtechnologie muss dann importiert werden. Und das ist natürlich ein Ungleichgewicht. In verschiedenen Ländern, beispielsweise gerade auch Brasilien, aber das ist ja auch das wirtschaftliche Schwergewicht, wird versucht, das ein bisschen umzudrehen und zu sagen, okay, ihr kommt nicht nur her und nehmt die Rohstoffe mit, sondern ihr sollt auch hier was verarbeiten. Aber das ist in anderen Ländern ja schiefgegangen, diese Idee. Ich nenne das Beispiel Bolivien, die große Lithiumreserven haben und immer wieder unter der inzwischen abgewählten sozialistischen Regierungen ja versucht haben, daraus auch eine Wertschöpfungskette entstehen zu lassen. Und das hat eben nicht geklappt.
Und wenn man jetzt nochmal zurückkommt auf Feuerland, dann wird man wohl schon davon ausgehen müssen, dass Argentinien im Grunde genommen unter den jetzigen globalen Bedingungen da eigentlich gar keine Chance hat, nochmal eine eigene Industrie irgendwie zu behalten oder etwas Neues aufzubauen, oder?
Naja, Argentinien wird gerade von einer Regierung regiert, des libertären Präsidenten Milei, der ganz klar eine Politik verfolgt, die es der Industrie so schwer macht wie schon lange nicht mehr. Hunderttausende Industriearbeitsplätze gingen in den letzten Monaten verloren. Die Unternehmen sind nicht mehr konkurrenzfähig. Die argentinische Währung ist komplett überbewertet, was Importe vereinfacht, es aber der verbliebenen Industrie noch schwerer macht, konkurrenzfähig zu bleiben auf dem Markt. Währenddessen fördert die Regierung in Argentinien unter Milei ganz klar auch die rohstoffexportierenden Sektoren. Und das sind die Sektoren, die in Argentinien ein Wachstum verzeichnen derzeit. Das ist der Bergbau, das ist der Ölsektor, das ist die Landwirtschaft und alle anderen Sektoren brechen ein. Dort gehen Arbeitsplätze verloren, dort machen Fabriken ihre Tore dicht. Das heißt, die aktuelle Regierung hat null Interesse, die Industrie im eigenen Land zu fördern.
Sagt unsere Korrespondentin für Südamerika, Anne Herberg. Vielen Dank für die Information.
Vielen Dank an euch. Tschüss.
Ja, und für diese Weltzeit war es das hier an dieser Stelle. In der nächsten Folge schauen wir dann auf Japan, das im jährlichen Global Gender Gap Report der Weltbank immer das Schlusslicht der G7-Staaten darstellt. Warum das so ist, das hört ihr dann. Ich bin Katja Bigalke. Danke fürs Zuhören. Tschüss und macht's gut.